NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Verena Gontsch herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit dem Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises, mit dem Autor und Journalisten Konstantin Richter. Er hat das spannende Buch geschrieben, 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Absolute Lese- und Hörempfehlung. Es gibt auch ein Hörbuch mit dem wunderbaren Sprecher Frank Arnold. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung, Konstantin Richter.
Danke, Frau Gontsch.
Es gab eine Zeit, da war die deutsche Wirtschaft weit mehr als ein Wettbewerb einzelner Unternehmen. Banken, Konzerne und Versicherungen waren eng miteinander verflochten. Spitzenmanager kannten sich, Aufsichtsräte wechselten zwischen den größten Unternehmen. Ein Netzwerk, das lange als Deutschland AG bekannt war. Konstantin Richter, bevor wir über die Akteure sprechen, was war genau eigentlich die Deutschland AG?
Die Merkmale des typisch deutschen Unternehmens waren über lange Zeit zunächst mal das, was den Begriff der Deutschland AG eigentlich ausmacht, die wirtschaftliche Verflechtung. Das heißt, dass Banken, Versicherer und Industrieunternehmen über Aktienpakete aneinander beteiligt waren. Das führte dann dazu, dass diese Männer, und es waren Männer, die saßen beieinander in den Aufsichtsräten und trafen in verschiedenen Kontexten, auch auf der Jagd übrigens, immer wieder aufeinander, sodass sich eine bestimmte Kultur und auch eine Haltung und auch Entscheidungen, gemeinsame Entscheidungen, sodass sich so etwas entwickeln konnte. Dazu gehört auch die langfristige Planung, die auch damit einherging, dass man eben, dass eine Bank, ein großes Industrieunternehmen beispielsweise daran jahrzehntelang beteiligt war und auch den Aufsichtsratsvorsitz gestellt hat und dementsprechend Einfluss nahm. Das war eine Kontinuität und Stabilität, die gehört zu dieser Kultur, die sich dann auch in anderen Dingen zeigte, wie in den Hauskarrieren, dass ein Manager typischerweise bei einem Unternehmen jahrzehntelang blieb und dort langsam nach oben stieg, bis er dann vielleicht am Ende im Erfolgsfall Aufsichtsratsvorsitzender war. Oder auch bei den Arbeitnehmern, dass es Stammbelegschaften gab, dass die Leute bei Siemens oder Krupp diesen Unternehmen auch loyal ergeben waren, nicht die Arbeitsplätze wechselten, sondern sich als Siemensianer oder Kruppianer bezeichneten. Und dann vielleicht als letztes die technische Orientierung, dass man sehr produktorientiert dachte, dass die Arbeitnehmer fachlich sehr gut ausgebildet waren und dass die Manager häufig eine technische oder wissenschaftliche Ausbildung hatten.
Sie starten in dem Buch mit der Gründerzeit Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit voller Erfindungen und Persönlichkeiten, die uns auch heute noch begleiten. Daimler, Benz, Bosch, Mannesmann. Was machte diese Zeit so besonders, Konstantin Richter?
Also die Gründerzeit ist deshalb enorm spannend, weil es einerseits kann man das gut erklären, warum damals so viele Unternehmen entstanden sind. Es gab eine ganze Zeit lang eine Liberalisierung der Wirtschaft, es gab das Zusammenwachsen der Nation und es gab das Bedürfnis aufzuholen, insbesondere gegenüber Großbritannien, also der Wirtschaftsnation, die zunächst führend war, dann auch Amerika, das natürlich auch immer dynamischer wurde. Und so haben sehr viele Menschen zur gleichen Zeit eigentlich erst Unternehmen ins Leben gerufen und dann stabile Strukturen geschaffen. Und diese Strukturen, und das ist das Spannende an der Zeit, die reichen bis heute. Denn wenn man sich die Liste der größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen ansieht, ja, je nachdem, wie man es dann auswählt, aber ist da meistens die Hälfte oder zwei Drittel vielleicht sogar, hat Wurzeln in der Kaiserzeit.
Ja, das fand ich auch total interessant. Sie beschreiben ja die Gründung und Entwicklung der wichtigsten deutschen Unternehmen anhand ihrer Lenker. Das sind alles noch heute bekannte Namen, ne? ThyssenKrupp, Daimler, Benz, Bosch. Firmen wie AEG, Telefunken, BASF. Sagen Sie doch mal, was waren das für bahnbrechende Erfindungen?
Das ist sehr unterschiedlich. Viele dieser Erfindungen waren technisch. Ich greife mal ein Unternehmen heraus, weil es sich eignet. Das ist Mannesmann. Das waren sechs Brüder, die Söhne eines Feilenfabrikanten in Remscheid, die ja eigentlich immer nach neuen Erfindungen gesucht haben. Die haben verschiedene Dinge ausprobiert, unter anderem auch etwas, ein Mikrofon für ein Telefon oder auch Militärausrüstung. Und der eine Bruder hat sogar eine zehenlose Sandale, was auch immer das ist, erfunden. Aber die eigentliche Erfindung, die, sagen wir so, bahnbrechend war, das nahtlose Stahlrohr. Da haben sie ein neues Verfahren entwickelt, wie man so ein Rohr, das Verfahren heißt Schrägwalzverfahren, wie man ein Rohr, das eben keine Nähte hat, und daher weniger anfällig ist, wie das produziert werden kann. Und das war eigentlich der Grundstein für das Unternehmen Mannesmann, aber dann typisch sagen wir auch deutsches Unternehmen, hat Mannesmann dann auch Stahlwerke aufgekauft, Hütten und wurde zu einem großen Montanunternehmen. Und das Ende kam dann erst, als Vodafone in den 1990ern dieses Unternehmen übernommen hat.
Ja, und diese Geschichte dieser Mannesmann-Brüder, auch ihre Abenteuer in Marokko, das klingt ja wirklich ein bisschen wie Karl May. Also das kann man in ihrem Buch wunderbar nachlesen. Schön ist ja auch die Geschichte mit Daimler und Benz, dass die eigentlich erst posthum zu einem Unternehmen wurden.
Ja, sie werden irgendwie voneinander gehört haben. Sie haben an denselben Dingen gearbeitet, nämlich der Entwicklung des Automobils. Aber soweit ich weiß, sind sie sich nie persönlich begegnet. Was aber auch interessant ist, das waren halt doch eigenbrötlerische Menschen, die sich auch fürs Beschreiben eignen. Deswegen hatte ich auch Spaß daran, diese Geschichten zu erzählen, weil jemand gerade wie Gottlieb Daimler, das war ein großartiger Gründer, aber auch ein enorm schwieriger Mensch, der sich mit den Geldgebern regelmäßig überworfen hat.
Und auch die anderen, also waren ja ganz bestimmte Typen eigentlich, die Sie ja auch beschreiben, ne? In dieser Verschrobenheit oder eigenbrötlerischen Art. Was machte diese Männer dahinter aus? Also heute würde man ja sagen, das waren Start-ups, ne? Aber das hatte jetzt nicht so ein Silicon Valley-Nimbus, ne? Von hip und cool, sondern die arbeiteten offenbar erstmal alle so in ihren eigenen Werkstätten.
Ja, aber die waren enorm technisch orientiert und das, was man heute als Tüftler bezeichnet. Ich mache im Buch einen Unterschied zwischen den, sagen wir, diesen Gründertypen, über die wir gerade gesprochen haben, und denen, die danach kamen. Also das System der Deutschland AG, das ist eigentlich erst in den 50ern entstanden, aber dort hatte es auch seinen Höhepunkt. Aber das waren nicht die eigenwilligen Gründer oder die Verrückten, sondern, sagen wir, Manager und Aufsichtsräte, die diese Ideen übernommen haben und die Unternehmen dann kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und man spricht da in Deutschland von etwas, das heißt inkrementelle Innovation, was diesen Standort lange ausgezeichnet hat, dass man eben nicht wie die verrückten Gründertypen etwas Disruptives, eine disruptive Innovation auf den Weg bringt, sondern dass man diese Innovation stetig weiterentwickelt, so wie die deutschen Unternehmen den Motor, also das Automobil, lange immer daran gefeilt haben, um der Konkurrenz voraus zu sein. Und das war eigentlich eher typisch für die 300 Männer, die ich in dem Buch beschreibe.
Sie sagen ja auch, dass Deutschland schon 1871, aber später auch, eigentlich immer zwischen Fortschritt und Tradition gependelt hat und gefangen war. Die Techniker entwickelten faszinierende neue Produkte, auch ganz kleinteilig, ne, für verschiedene Märkte. Aber es fehlte schon so ein bisschen der Weitblick und der Fortschrittsglaube.
Ja, das ist auch wieder typisch für die Gründerzeit oder für die Kaiserzeit vielmehr. Wilhelm II. War ja selbst jemand, der einerseits fortschrittsbegeistert war und sich für die neuesten technischen Entwicklungen interessiert hat, der sogar Maschinenbauzeitschriften gelesen hat, sodass sein Kanzler, einer seiner Kanzler, gesagt hat, er wäre vielleicht besser Maschinenbauer geworden. Andererseits, also da war er sehr zukunftsorientiert, andererseits war er, das wissen wir ja, das ist auch bekannter, war er in seinem Kunstverständnis beispielsweise oder auch in seinem Fokus aufs Militärische, auf Hierarchien, war er ganz traditionsfixiert. Das gilt irgendwo auch für die Unternehmer, die einerseits mit ihren Erfindungen und mit den Produkten, die sie entwickelt haben, in der Chemie, in der Elektrotechnik, im Automobilbau, eigentlich die eine Infrastruktur der Zukunft entworfen haben. Aber andererseits waren das schon auch sehr konservative Leute, die konservativ geführt haben, die Hierarchien geschätzt haben und die, sagen wir, ja, gewisserweise auch eher traditions- und stabilitätsorientiert waren.
Ja, und die auch so ein bisschen aus dieser preußischen Denkart kamen. Und Sie beschreiben ja auch, dass Deutschland damals in den Anfängen der Massenmarkt im Inland fehlte. Und man sich deshalb immer stärker spezialisierte, um den Wünschen der einzelnen Länder entgegenzukommen. Das ist ja auch etwas, was uns noch ganz lange geholfen hat, nicht? Also der Maschinenbau in Deutschland gilt ja als extrem spezialisiert.
Ja, das ist natürlich auch bis heute so und das gilt auch für die Exportorientierung. Das haben Sie ja auch gerade erwähnt.
Wie war das denn, als Amerika dann auftauchte als neuer Weltmarkt?
Amerika und Deutschland, das sind immer Wirtschaftsnationen gewesen, die zueinander in Konkurrenz standen, nicht nur vom Produkt her, sondern auch von der Kultur her. Das heißt, diese Ambivalenz, die uns, wenn wir die amerikanische Wirtschaft sehen, meinetwegen auch das Silicon Valley, die uns geblieben ist, die findet sich schon ganz früh. Amerika war dynamischer und viele der Erfindungen, ich denke jetzt an die Glühbirne oder andere, die damals aus Amerika kamen, sind dann in Deutschland übernommen und verfeinert worden. Und natürlich spielte irgendwann der Standort Wall Street eine große Rolle für die Finanzierung in Amerika. Und diese finanziellen Möglichkeiten, auch die finanzielle Dynamik und den Massenmarkt, das hatte Deutschland alles nicht. Das heißt, man hat mit Neid auf Amerika geschaut. Zugleich aber war man sich der eigenen Qualitäten auch bewusst und meinte dann zumindest immer, dass man vieles auch besser macht als in Amerika, wo die Leute so marketingorientiert sind und immer auf den Massenmarkt schielen und vielleicht weniger. Das sind alles Klischees. Ich versuche nur zu beschreiben, wie die beiden Nationen oder wie Deutschland auf Amerika geschaut hat, dass man meinte, dass man eigentlich in der Technik eigentlich überlegen sei.
Ja, und dann hat man doch auch ein bisschen was übernommen, ne? Vom Fordismus und so weiter. Das beschreiben Sie ja auch.
Genau.
Ne? Dass einen das also, dann wahnsinnig beeindruckt hat.
Ja, der Fordismus, das ist die Massenproduktion und das war in Detroit die ersten Fabriken, die Ford dort gebaut hat. Da sind die deutschen Unternehmer hingepilgert, haben das studiert und haben dann auch versucht, die Fließbandtechnik und so zu übernehmen. Aber erst in den 50er Jahren war es dann so, dass in Deutschland und in Europa dann auch ein ähnlicher Massenmarkt entstand, sodass dann Elemente dieses Fordismus dann auch in Deutschland wirklich Teil der Unternehmenskultur wurden.
Und der erste Einbruch kam ja dann ein paar Jahre später, aber die wirkliche Zäsur, die machen sie ja im Ersten Weltkrieg aus. Und damals stürzten sich die Macher der Deutschland AG, so nenne ich sie jetzt ja mal, in die Rüstungsindustrie. Und Fritz Haber war da ja eine ganz exponierte Figur. Vielleicht beschreiben Sie das nochmal. Das ist ja der Mensch, der das Giftgas entwickelt hat.
Ja, also Haber steht zunächst einmal für die herausragende Kooperation zwischen Universitäten und technischen Hochschulen auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen. Denn zunächst hat Haber ja nicht das Giftgas entwickelt, sondern den künstlichen Dünger. Und das geschah im Auftrag der BASF. Das heißt, dass er war, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, in Karlsruhe damals und hatte dort nicht die Ressourcen, die er benötigte, um der technische Begriff ist Ammoniaksynthese, um das zu entwickeln. Und so kam dann die BASF und hat ihn finanziert. Und aus dieser Zusammenarbeit entstand dann ein Produkt, also der Dünger, der für die Welternährung von großer Bedeutung war. Und das wäre ohne die Finanzierung der BASF so nicht möglich gewesen. Und später im Ersten Weltkrieg war Haber dann derjenige, der zusammen mit anderen Chemikern entdeckt hat, dass man aus den Nebenprodukten, die bei der Arbeit in der Chemie entstehen, dass man dort auch Chlorgas zum Beispiel entwickeln kann und hat diesen Gasangriff erst im Ersten Weltkrieg eigentlich mit initiiert.
Und hat das ja an sich selber auch nochmal ausprobiert, nicht? Das war ja irgendwie...
Ja, da gibt es die Geschichte, dass er mit einem Oberst, der hieß Bauer und der war in der deutschen Militär in der Führung sehr, sehr wichtig und die beiden sind mit Pferden in eine Giftgaswolke reingeritten, um zu sehen, wie das wirkt und haben sich dann auch beide, haben dann auch tagelang furchtbar gelitten. Das war das Experiment, das dem Angriff vorausging.
Wirklich gelungen finde ich ja in Ihrem Buch, dass Sie auch mal versuchen, die Motive der einzelnen Personen darzustellen und auch ihre Persönlichkeiten. Bei Fritz Haber ist ja interessant, dass er mit der ersten Chemikerin verheiratet war, die in Deutschland promoviert wurde und die extrem darunter gelitten hat, dass sie sich um Haushalt und Familie kümmern musste und eben nicht eingebunden wurde in die Erfindung ihres Mannes. Das ist eigentlich ein bisschen exemplarisch, ne? Dass die Frauen damals, außer vielleicht Bertha Benz, von der weiß man ja aus jedem Vorabendfilm, dass sie den ersten Wagen gefahren ist, um auf ihren Mann aufmerksam zu machen, dass sie eigentlich wenig bis keine Rolle spielten.
Ja, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Charaktere. Also die Ehefrau von Fritz Haber, das ist ein Beispiel für eine Frau, die Clara Immer war, hieß sie, die frühzeitig auch als Chemikerin gearbeitet hat und an der Uni ein Diplom abgelegt hat und insofern auch sehr willens und befähigt gewesen wäre, ähnliche Aufgaben zu übernehmen wie ihr Mann. Das war aber dann auch nicht immer so. Es gab auch die typischen, bei Künstlern sagt man Musen, die Ehefrauen, die eigentlich im Hintergrund blieben und die dem Ehemann damals dann eher zugesprochen haben und die eigentlich nicht in Erscheinung getreten sind und vielleicht auch nicht wollten. Ich muss aber doch ein bisschen differenzieren. Ich schildere ja die großen börsennotierten Konzerne. und die Aufsichtsräte und die Gremien, in denen die sich trafen, da waren tatsächlich fast keine Frauen vorhanden. Aber bei den Familienunternehmen, wie zum Beispiel Oetker oder andere, da gab es frühzeitig auch Frauen, die gerade wenn der Mann starb und der Nachfolger, der männliche Nachfolger noch nicht bereit stand, die Verantwortung übernommen haben und dann auch sehr erfolgreich waren.
Was ich besonders interessant an Ihrem Buch fand, war, dass die Deutschen ja in der Folge vom Ersten Weltkrieg auch wichtige Handelsmärkte und vor allem Marken an die USA verloren. Das galt ja auch für die chemische Industrie. Ne?
Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem die Deutschen natürlich eine große Verantwortung trugen, haben sie wirtschaftlich auch schon dafür gebüßt. Wenn wir jetzt die chemische Industrie nehmen, da hatten die Deutschen einen ganz, ganz hohen Anteil am Weltmarkt. Und da gab es eine Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen, die es auf diese Weise nirgendwo sonst in der Welt gab. Und da haben gerade die Amerikaner, aber auch die Franzosen schon gesehen, dass sie, sagen wir, Patente und Arbeitskräfte übernehmen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, die ich schildere, wie zwei Chemiker mit einer ganzen Kiste mit Formeln irgendwo vom Zoll erwischt wurden und dann wieder zurück nach Deutschland mussten zunächst, um dann doch nach Amerika zu gehen. Oder auch der Chef von der BASF, Karl Bosch, der in Amerika dann plötzlich sah, dass sein großes Projekt, die Erfindung des Indigos, des künstlichen Farbstoffes, dieses künstlichen Blaus, dass da ein Mitarbeiter in Amerika eine große Fabrik betrieb, als er nach Amerika kam. Das gab es schon auch und darunter haben die Deutschen dann nach dem Ersten Weltkrieg auch lange gelitten.
Kommen wir nochmal zum Zweiten Weltkrieg. Da guckten die Wirtschaftsbosse ja auch erstmal nur auf die Geschäfte und den Ausbau ihrer Firmen und vor allen Dingen hatten sie wohl auch Angst vor der Revolution und dem Aufstand der Arbeiter und haben die Gefahr Hitlers wohl auch lange nicht früh genug erkannt. Fritz Thyssen zum Beispiel, der Sohn des Thyssen-Gründers, finanzierte ja lange die Nationalsozialisten, bis er sich von ihnen abwandte. Da gibt es ja sogar dieses Buch »I paid Hitler«.
Ja, Fritz Thyssen ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil er Hitler zu einem Zeitpunkt finanziell massiv unterstützte, als die anderen Unternehmer das noch nicht taten. Viele Unternehmen waren den Nationalsozialisten erstmal skeptisch gegenüber, auch weil die Nationalsozialisten ja durchaus sozialistische Ideen hatten, Vergesellschaftung der Banken und solche Dinge, haben da einige vertreten und Hitler selbst war den Unternehmern auch nicht genehm. Das war ja eine Wirtschaftselite, die so einen Aufsteiger auch gar nicht mochte und der auch sehr proletarisch auftrat. Diese Wutreden und so, das passte zu der vornehmen Wirtschaftselite, gerade auch der sehr konservativen Schwerindustrie, das passte zunächst nicht. Und deswegen haben sie Hitler eigentlich erst unterstützt, als sich, sagen wir, der Wahlerfolg der Nationalsozialisten zunehmend abzeichnete. Thyssen dagegen hat ihn frühzeitig unterstützt und der hat dann, während die anderen Unternehmer dann ab 1933, sagen wir, sehr loyale Hitler-Unterstützer wurden, die immer ihre Spenden gezahlt haben, hat sich Thyssen in die Schweiz abgesetzt und hat sich zu einem entschiedenen Gegner des Nationalsozialismus entwickelt, hat dieses Buch I Paid Hitler zusammen mit einem amerikanischen Journalisten nicht autorisiert, ja, verfasst. Und die Ironie ist, oder die traurige Ironie ist, dass er, weil er in diesem I Paid Hitler, das eigentlich ein Dokument gegen Hitler ist, weil er dort seine finanzielle Unterstützung für Hitler darlegt, ist er dann nach dem Krieg dann auch von den Alliierten wieder verhaftet worden als jemand, der den Nationalsozialismus den Weg bereitet hat.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich die Deutschland AG in den Nachkriegsjahren und in der Nachkriegszeit weiterentwickelt?
Zunächst mal war da eine enorme Solidarität zwischen den Unternehmern, weil sie ja wussten, dass sie an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen waren und die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, geschaut haben, wie sie den Unternehmern den Prozess machen können. Es gab ja die Prozesse in Nürnberg, wie sie die Unternehmen aufspalten können. Und einige Jahre lang waren die deutschen Unternehmer dann in einer sehr schwierigen Situation, weil sie nicht wussten, wie ihre Zukunft aussieht. Und da haben sie Gesprächsstrategien gemeinsam entwickelt, wie sie ihre Rolle im Nationalsozialismus erklären. Und aus dieser, also so habe ich das beim Recherchieren empfunden, aus dieser Solidarität heraus ist eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden, die dann auch im Wirtschaftswunder wieder funktioniert hat, weil man versucht hat, gemeinsam gegen den anfänglichen Willen der Alliierten die alten Strukturen wieder aufzubauen, wieder an die Posten zu kommen, wieder die Verflechtung wieder zu errichten. Und das ist auch gelungen, weil die Alliierten nach einigen Jahren dann das Interesse an einer, sagen wir, Aufspaltung oder Zerschlagung der deutschen Wirtschaft verloren und die westdeutsche Wirtschaft auch brauchten im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion.
Das waren ja auch weiter sehr prägende Persönlichkeiten, nicht? Die diese Deutschland AG noch bis weit in die 1980er, 90er geführt haben. Ne?
Also eine prägende Figur ist beispielsweise Hermann Josef Abs gewesen. Das war der zunächst Vorstandssprecher, später Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank. Der saß dann in etwa 30 Aufsichtsräten, sodass, als sich das, die gesellschaftliche Stimmung schon etwas wandelte in den 60ern, ein Gesetz, das versuchte, diese Aufsichtsratstätigkeit der deutschen Unternehmer oder Manager zu beschneiden, dass dieses Gesetz dann den Namen Lex Abs hatte.
Was war für Sie bei der Recherche besonders interessant in dieser Entwicklung der Deutschland AG und ihrer 300 Männer?
Das Spannende daran ist, dass da eine Kultur entstanden ist, die enorm resilient war und dass diese Stärke der deutschen Wirtschaft zugleich auch eine Schwäche sein kann, weil zunächst mal, wenn sich Männer, die alle sehr ähnlich geprägt sind, immer wieder treffen und gemeinsam Entscheidungen treffen, dann ist das einerseits etwas, was, weil es ein Vertrauen, Grundvertrauen gibt, das natürlich, man kann sagen, es ist effizient. Andererseits fehlen die neuen Ideen, weil Außenseiter, Frauen, Nicht-Deutsche, Leute, die vielleicht auch jünger sind oder andere Ideen haben oder auch unkonventionell auftreten, die lange keine Chance hatten. Und so würde ich sagen, dass das für die gesamte deutsche Wirtschaft gilt und vor der Frage stehen wir jetzt. Wollen wir diese stabilen Strukturen, wollen wir einen Teil dessen, was die Deutschland AG einst stark gemacht hat? Gibt es da etwas, was daran interessant ist? Etwas, was uns auch jetzt in der gegenwärtigen Krise auch weiterhelfen könnte? Oder wollen wir eigentlich dieses System gar nicht mehr? Wollen wir ganz versuchen, auf Innovation und Neues zu setzen und da so einen Mittelweg zu finden, dass man sagt, die deutsche Wirtschaft braucht vielleicht starke Strukturen, vielleicht sogar einen gewissen Wirtschaftspatriotismus, der ja in den USA oder China ganz selbstverständlich ist, der vielleicht auch auf europäischer Ebene funktionieren kann. Ja, was muss man tun, dass man einerseits Stabilität schafft, aber andererseits auch Raum für Innovationen schafft? Und das finde ich eine enorm spannende Frage, dass man gerade mit dem Wissen, dass man, sagen wir, dass die Unternehmensgeschichte, die deutsche Unternehmensgeschichte uns liefert, überlegt, wie könnte es weitergehen?
Ein spannender Gedanke. Vielen Dank, Konstantin Richter, für dieses interessante Gespräch. Einen wunderbaren Überblick über die deutsche Wirtschaftsgeschichte von 1871 bis heute bietet Konstantin Richters Buch 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Konstantin Richter hat eine Geschichte der deutschen Wirtschaftsbosse seit dem Kaiserreich vorgelegt. Wie die SZ schreibt, ein spannend erzähltes und vor allem unterhaltsames Meisterwerk. Das Buch ist bei Suhrkamp Insel erschienen und kostet 30 Euro. Zu empfehlen ist auch das von Frank Arnold gelesene Hörbuch. Mein Name ist Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
NDR Kultur.